Und Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns heute Abend lockst, dass du uns heute Abend packst. Eine Menge Leute, die hier sind heute Abend, sind schon lange mit dir unterwegs und einige auch erst recht kurz. Einige sind total motiviert dabei, einige sind müde geworden. Und Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns, dank dafür, dass du ein toller Gott bist, dass du ein klasse Gott bist und dass du geduldig bist und Geduld hast und wirklich immer wieder einen neuen Start mit uns wagen willst. Keine Ahnung, was du dem Gerd jetzt so auf die Predigt so aufs Herz gelegt hast. Ich bitte dich vor allem darum, dass wir gut zuhören können. Amen.
Okay, danke schön. Ist echt toll, wenn eine Predigt durch so schöne Beiträge vorbereitet wird, wie das gerade passiert ist hier. Ja, ich werde es versuchen zu üben. So. Mir ist die Tage eine Geschichte eingefallen, die ich irgendwann mal in einem Buch gelesen habe vor ein paar Jahren. Dann wollte ich die nochmal raussuchen, aber ist mir leider nicht gelungen. Ich wusste nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe. Und das war ungefähr so, als die Römer Britannien erobert haben, sind die mit Schiffen über den Ärmelkanal gefahren. Und dann wussten die Britannen schon, jetzt kommen die Römer, also jetzt gibt's Schläge und so weiter. Und haben da Späher gesessen und gesehen, wie also die römischen Schiffe da angelandet sind und die dann ihre Legionen da, Soldaten, Proviant und so weiter alles ausgepackt haben. Und dann irgendwann kriegten die Späher einen schweren Schock. Dann haben die nämlich gesehen, dass die Römer, als die fertig waren mit dem Ausladen und alles so an Land war, ihre eigenen Schiffe angezündet und verbrannt haben. Und die haben sich damit selber gewissermaßen jede Möglichkeit zum Rückzug, Fluchtweg abgeschnitten. Es gab nur noch eine Möglichkeit, entweder wir gehen vorwärts und besiegen hier alles, oder wir sterben. Und ich glaube, dass ganz viele Christen in ihrem Christsein deshalb stecken bleiben, weil sie sich immer Notausgang offen halten. Und das möchte ich gerne mal mitteilen, wenn du wirklich in ein Leben mit Gott reingehen willst und wenn du viel von Gott bekommen willst, wenn du viel erleben willst, dann verbrenn die Schiffe, mach alle Notausgänge zu und gehe gezielt und konsequent vorwärts und du kannst dir ganz, ganz sicher sein, Gott wird dich nicht enttäuschen, Gott wird dich nicht fallen lassen, Gott wird dich tragen durch alles, was auch kommen mag und Gott wird dich immer aufbauen, 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 er wird dich stärken, er wird das Optimale aus deinem Leben machen, weitaus mehr, als du dir überhaupt vorstellen und denken kannst. Ich möchte euch ermutigen, echt im Glauben kannst du dich Gott anvertrauen. Mach ruhig alle Notausgänge zu und sage, okay Gott, hier bin ich, du kannst mich haben, mach aus mir, was du willst. Und Gott ist ein genialer Schöpfer, er kann echt was machen, da hast du überhaupt keine Ahnung von. Wir alle nicht, glaube ich. Und ich glaube auch, wenn ich so die Entwicklung dieser Gemeinde beobachte, ich glaube, dass Gott echt noch ziemlich viel heftige Sachen vorhat und dass wir einiges erleben werden, was uns wirklich in wahrscheinlich sehr massives Erstaunen versetzen wird. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Gemeinde kennengelernt, wo so viel so hochwertiges Potenzial an Leuten und an Fähigkeiten und Begabungen in den Leuten auf einem Knubbel zusammengekommen ist und gleichzeitig auch eine Gemeindeleitung da der Sache Vorstand und Verantwortung für hatte, die das immer gezielt fördert und will und weiter sucht. Und will, dass Gott noch mehr zur Entfaltung kommt und noch mehr tun kann. Und ich glaube, also ich habe in meinem Leben noch nie so in dieser Form erlebt. Und ich glaube, Gott macht das nicht einfach so, weil er sich das aus dem Ärmel schüttelt, sondern weil er ein ganz konsequentes und klares Ziel damit verfolgt und weil er das erreichen will. Und ich freue mich echt auf das, was hier in Zukunft noch kommen wird. Ich glaube, dass wir echt da richtig große Erwartungen haben dürfen, dass Gott das auch ziemlich viel in Bewegung setzen wird. So, ich möchte mal etwas lesen aus dem Matthäusevangelium. Jetzt behindern mich meine eigenen Spickzettel, die ich mir gemacht habe. So, Matthäus 7. Aber vielleicht noch eins vorweg. Der Storch predigt ja schon seit einer ganzen Zeit über Geistesgaben und so weiter. Und ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass von all dem, was Gott uns mitteilt und auch an Möglichkeiten zur Verfügung stellt, um die Gemeinde aufzubauen, um Menschen zu helfen, um Menschen zu heilen, um sie aus ihren Nöten zu befreien und so weiter. Dass wir alles, was Gott da uns an Möglichkeiten zur Verfügung stellt und was auch im Neuen Testament beschrieben wird, dass wir alles suchen und alles nehmen sollten. Und ich glaube, dass diese Gemeinde hier sehr offen dafür ist und dass es auch passiert. Und ich glaube andererseits auch, dass es ganz bestimmte Rahmenbedingungen gibt, die wir durchaus sehr sorgfältig beachten müssen, damit wir mit all dem, was wir anfangen zu lernen und auch zu praktizieren, auch an Geistesgaben hier, dass wir damit immer tiefer in den Willen Gottes reinkommen und diese Dinge auch so benutzen und anwenden, dass es echt im Willen Gottes ist und dass Jesus dadurch geehrt und verherrlicht wird. So, und dann sagt Jesus selber ganz deutlich ein paar Sachen dazu. Da möchte ich mal etwas lesen hier. Matthäus 7. Und das ist schon eine ziemlich ernste Rede, die er hier hält. Nicht jeder, also Matthäus 7, Vers 21, für die, die es mitlesen wollen. Nicht jeder, der zu mir sagt, oh ja, danke schön. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Und jetzt hört mal gut zu, was er hier sagt. Ich finde, das ist schon krass. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht mit deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Also stellt euch mal vor, da kommen Leute, die durchaus Christen sind und sagen, sie haben im Namen Jesu Dämonen ausgetrieben, das hat funktioniert. Ne, wenn es nicht funktioniert hätte, dann würden die das nicht sagen da an der Stelle und würden nicht so da auftreten vor Jesus, also im Endgericht. Die haben Menschen geheilt, vielleicht sind da sogar Tote auferstanden und haben Wunder getan. Und Jesus sagt denen dann, ey, weg von mir, ich kenne euch gar nicht. Es ist also ganz offensichtlich möglich, dass man diese Dinge benutzt und anwendet, ohne dass Jesus selber dahinter steht. Und ohne dass Jesus einen erkennt, während man das tut oder ohne dass man das aus einer gesunden Beziehung zu Jesus heraus tut. Ich muss das ein bisschen näher erklären. Ich bin ja in einer ziemlich konservativen Gemeinde groß geworden und da hieß es eigentlich so grundsätzlich, das ist gar nicht möglich, dass man solche Sachen ohne Gott tun kann. Wenn wir die Schrift studieren, dann finden wir unter anderem die Aussage im Römerbrief, da sagt der Paulus, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das heißt, Gott gibt Menschen Gaben und Fähigkeiten und wenn sie damit nicht in seinem Willen umgehen, in seinem Sinne umgehen, dann nimmt er sie ihnen aber nicht weg. Sondern sie sind weiter in der Lage, diese Gabe zu benutzen und einzusetzen, ohne dass letztlich Gott dahinter steht. Und das nennt man dann Missbrauch. Und ich glaube, dass das eigentlich ein Weg ist, auf den diese Leute hier gekommen sind. Wenn man zum Beispiel im Alten Testament studiert, der Bileam kriegte doch dieses Angebot von einem feindlichen König, also von einem Israel-feindlichen König. Komm, ich weiß, dass du ein Mann Gottes bist, dass du mit Gott in Beziehung bist. Komm und verfluche mir das Volk Gottes und dann werde ich dich reich belohnen. Und dann geht dieser Mann los und Gott versucht ihn zu stoppen mehrmals, aber der war in seinem Herzen so auf diesen Gewinn, auf diese Belohnung aus, dass er sich noch nicht mal durch den Esel hat stoppen lassen, der dann anfing zu sprechen. Nee, ihr kennt diese Geschichte. Und dann war er aber an der Stelle, als er dann das Volk Israel verfluchen sollte, war Gottes Geist doch so stark in ihm, dass er sie segnen musste, mehrmals segnen musste. Und dann sehen wir aber, wie die Geschichte weitergeht. Der König Barak war natürlich enttäuscht und hat gesagt, ey, da kriegst du die Belohnung nicht mehr. Du hast sie jetzt ein paar Mal gesegnet und ich will aber, dass du die verfluchst, damit die von ihrem Gott abfallen. Und um diesen Lohn zu kriegen, das ist eigentlich fast nicht nachvollziehbar, dass ein Mensch, der gleichzeitig so den Geist Gottes in sich hat, dann so etwas, wie soll man sagen, etwas so Widergöttliches sagen und tun kann, sagt er zu dem Barak, weißt du was, du musst dafür sorgen, dass deine Frauen die jungen Männer von dem Volk Israel verführen. Und wenn das gelingt, dann wird sich Gott von denen abwenden und dann kannst du die bekriegen und wirst sie besiegen. Und er hat das dann gemacht. Und da sieht man ganz deutlich, also jetzt in dem Leben von Bileam, wie ein Mann, obwohl er den Geist Gottes in sich hat, doch so fleischlich, so irdisch ausgerichtet ist, so egoistisch oder wie ich das sagen soll und so gottlos ist, dass er letztlich im Prinzip seine Gaben dazu missbraucht hat, sich selber zu bereichern. Und ich glaube, Jesus gibt uns ganz eindeutige Anweisungen, wie wir in unserem Leben, in unserer Beziehung zu Jesus uns entwickeln und vorwärts gehen können, damit genau das nicht passiert. Denn ich glaube, eins der zentralsten Anliegen, die Jesus hat und die er durch den Heiligen Geist in uns verwirklichen möchte, ist, dass unser Herz verändert wird, sodass wir eben nicht mehr auf irdischen Gewinn oder auf Anerkennung oder was weiß ich, Geld, sonst irgendwelche Sachen aus sind, sondern dass uns das wirklich am Herzen liegt und dass das echt in unser Herz eingebrannt und eingeschmolzen ist. Ich suche ausschließlich und allein, dass Jesus geehrt und groß gemacht und verherrlicht wird. Wenn mir das gewährleistet ist, dann bin ich davon überzeugt, dass es überhaupt keine Grenze gibt dessen, was Gott uns an Gaben und Fähigkeiten mitteilen kann, weil er genau weiß, alles, was wir tun, egal ob wir sitzen oder liegen oder stehen oder schlafen oder aufstehen oder ob wir reden oder nicht reden, grundsätzlich alles werden wir immer aus diesem Motiv heraus tun, ich will, dass Jesus verherrlicht wird und dass er groß gemacht wird. Und wenn das passiert, ich glaube, dann gibt es echt keine Grenzen. Dann werden wir das erleben, wovon Jesus gesagt hat, ihr werdet noch größere Dinge tun, als wie ich sie getan habe. Weil warum sollte Gott sich begrenzen dann? Warum sollte Gott dann seine Hilfe, die er ja echt in überreichem Maße zu geben hat, den Menschen, die echt in Not sind, das brauchen, warum sollte er das ihnen vorenthalten? So, und dann geht es hier weiter in dem Text und dann wird Jesus sehr deutlich, wie das nämlich geht. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Ich will mich mal konzentrieren hier auf den Mann, der das Haus auf den Felsen baut. Und wir wissen auch aus dem Neuen Testament, dass es eigentlich nur einen Felsen gibt. Und dieser Fels ist Jesus Christus. Ne? Paulus sagt das im Korintherbrief. Wir haben als weise Baumeister haben wir einen Grund gelegt, ein Fundament gelegt. Und dieses Fundament ist Jesus Christus. Und jetzt soll jeder zusehen, wie er auf dieses Fundament baut. Wir bauen auf dem Fundament Jesus Christus. So, und jetzt hat der Achim gerade eben gesagt, und das ist echt Gottes Wort. Wenn du wiedergeboren bist, wenn der Heilige Geist dein Herz erneuert hat, dann spricht die Schrift nicht mehr von dir als Sünder, sondern dann bist du ein Heiliger. Und du bist auch dann ein Heiliger, wenn du gerade im Moment sündigst. Obwohl sich das krass anhört, aber das ist einfach ein Status, den du eingenommen hast. So wie du vorher ein Sünder warst, wenn du auf einem moralisch ganz, ganz hohen Niveau lebst und keine Beziehung zu Gott hast, bist und bleibst du ein Sünder, auch wenn du niemals so tatsächlich sündigen würdest, wärst du trotzdem ein Sünder, weil das bist du von Natur aus. Das ist deine Natur. Das ist die Natur, die wir alle als Menschen geerbt haben. Der Paulus entfaltet das im Römerbrief und er sagt, der Adam ist in die Sünde gefallen und durch die Sünde kam der Tod in die Welt und von Adam an sind alle Menschen, die von ihm geboren werden, von ihm gezeugt werden, sie können gar nichts anderes sein als Sünder. So wie ich ein Deutscher bin, weil meine Eltern Deutsche sind, ich kann gar nichts dafür, kann mir das auch nicht aussuchen. So sind alle Menschen, die geboren werden, von Natur aus Sünder. Als ich unter dem Gesetz war, da wurde uns das so beigebracht. Ich habe das echt tatsächlich geglaubt, obwohl es ja idiotisch ist. Ich habe das gar nicht kapiert damals. Ich habe gedacht, ich musste mich richtig anstrengen, um nicht zu sündigen. Habe das so dann einigermaßen hingekriegt nach ein paar Jahren. Also ich war ziemlich weit gekommen so und habe mich ziemlich gut gefühlt dabei. Dann habe ich gedacht, wenn man das hinkriegen würde in einer Familie, dass man die Kinder so erzieht von Anfang an, dass die nie sündigen, dann sind das immer heilige Menschen. Und das ist total unbiblisch, sowas zu glauben. Weil selbst wenn man ein Kind so erziehen könnte, dass es sich nie streitet, nie seinen Eltern ungehorsam ist und so weiter, was ja eigentlich eine abartige Erziehung wäre, dann wäre es trotzdem ein Sünder und kein Heiliger, weil es von Sündern geboren ist. So, und jetzt sind wir von Neuem geboren. Und von Neuem geboren bedeutet, du bist heilig. Das ist ein Status, den du einnimmst. Wenn ich nach Amerika auswandern würde, wäre ich trotzdem ein Deutscher. Wenn du sündigst, dann bist du trotzdem ein Heiliger, weil du bist ein Kind von Gott. Das kannst du gar nicht mehr verändern. Du hast überhaupt keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Es sei denn, du würdest dich ganz bewusst auf eine abartige Weise von Gott abwenden, aber selbst dann würde er noch hinter dir herlaufen und gucken, dass er dich zurückkriegt. Weil du bist ein Kind von Gott und du bist heilig. Und alles, was in Jesus dir zur Verfügung steht, das wird Gott dir niemals vorenthalten. Das gehört dir. Und ich glaube, es ist kerngesund, wenn wir diesen Standpunkt einnehmen, wenn das Wort Gottes sagt, du bist heilig, dass du dir das meinetwegen jeden Morgen beim Aufstehen sagst, hallo, ich bin heilig, ich bin ein Heiliger, ich bin eine heilige Frau, ich bin ein heiliger Mann, ich bin ein Gottesmensch, weil ich neu bin, da drin. Vielleicht kommt das noch gar nicht so richtig deutlich raus, aber du wendest dich dem Wort Gottes zu, du stimmst mit dem Wort Gottes überein, du gibst Gott Recht, indem du sagst, jawohl, so ist es. Und das ist der Weg auch, wie der Teufel total die Macht über dein Leben in jedem Bereich verlieren wird. Indem du einfach anerkennst, das Wort Gottes hat recht, du nimmst es an, du hältst es fest in deinem Herzen und dann fängst du an zu wachsen. So, und dann gibt es verschiedene Phasen im Wachstum. Jetzt möchte ich euch mal was demonstrieren. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. Der Freitag hat sich gerade geoutet mit seinem Beitrag, fand ich echt toll. Und das möchte ich auch mal kurz drauf eingehen. Weil ich finde, das ist so wichtig. Ich habe das in so vielen Zeugnissen gehört. Man startet mit Gott und oft genug ist es so, ich habe auch immer den Eindruck, vor allen Dingen, Leute, die nicht so einen christlichen Hintergrund haben, nicht aus einer christlichen Familie kommen, so wie ich, wenn die mit Gott starten, dass das oft sehr krass ist und sehr von so starken, manchmal Zeichen und Wundern begleitet ist und dass die beten und erleben die krassen Gebetserhörungen sofort und so und da ist richtig Bewegung im Spiel. Ich habe das nicht so ganz unbedingt so erlebt, aber oft habe ich das gehört so in Zeugnissen und dann gehen sie eine Zeit lang mit Gott. Und dann kommt auf einmal eine Phase, dann hört das auf mit den Wundern, dann wird's weniger. Und dann fängt oft so ein Suchen oder so eine Verzweiflung an, dass sie denken, ey, wo ist Gott geblieben? Ich finde Gott nicht mehr. Ich gehe in Gottesdienst, ich stehe da im Lobpreis, alle sind um mich herum voll in Ekstase und mich berührt das gar nicht. Ich bin so trocken und so kalt. Und was ist da passiert, dass Gott auf einmal nicht mehr zu mir reden kann? Was ist passiert, dass Gott mich nicht mehr erhört? Was ist passiert, dass ich Gott nicht mehr spüre? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine muss ich mal der Vollständigkeit halber erwähnen, obwohl ich da nicht näher drauf eingehen will. Es ist natürlich möglich, dass du aufgrund von Sünde dich verschließt für Gott in deinem Leben. Aber da will ich mal nicht weiter drauf eingehen. Die andere Möglichkeit ist einfach die, dass Gott dir ein Wachstumsprogramm gibt. Und das sieht so aus. Lea, kannst du mal nach vorne kommen? Ich habe das ganz oft erlebt. Wir sind ja eine umfangreiche Familie. Stell dich mal da hinten an die Box. Am besten kniest du dich auch hin auf den Boden. So wie ich. Wir sind ja eine große Familie und dann kommen ja ständig wieder kleine Kinder nach. Und heute war noch eine von meinen Schwestern bei uns. Sie hatte wieder ein kleines Kind dabei in so einem, wie nennt sich das Trageteil da? Maxi-Cosi, genau. Ich weiß noch nicht mal, wie die heißt. Das sind so viele, dass man sich gar nicht alle Namen merken kann. So, die liegt da in ihrem Maxi-Cosi, kann natürlich keinen Schritt laufen, weil sie noch viel zu klein ist. Aber irgendwann fängt das ja an. Dann will die Welt um sich herum erkunden und dann fängt sie an zu krabbeln. Und dann geht das eine Zeit lang und wenn vielleicht so ein oder anderthalb Jahre alt ist, dann will sie natürlich auch anfangen zu laufen. Und irgendwann richtet sie sich an einem Schrank oder was weiß ich auf und dann merken sie, aha, ich kann schon stehen auf meinen Beinen. Und dann kommt irgendwann die Phase, wo sie sich vielleicht an so einem Schrank entlang hangeln da, wo sie ein Bein vor das andere setzen können vernünftig. So. Und dann kommt der spannende Augenblick, wenn sie zum ersten Mal loslassen und die eigenen Schritte machen, ne? Ich habe das gesehen bei Andreas und Sabine, als Helena noch ganz klein war, wie die so ihre ersten Schritte machte. Und dann haben die Sabine sich am einen Ende hingesetzt und Andreas gegenüber. Hatten sie die Lena in der Mitte stehen. Zuerst konnte sie ja fast gar nichts. Also waren sie sehr eng zusammen so. Und die Biene hatte die Lena dann so in der Hand. Und dann sollte sie auf den Andreas zugehen. Und hat sie losgelassen. Das war eigentlich mehr nur, dass sie so rübergekippt ist. Und dann, ja... in der nächsten Phase, also diejenigen von euch, die Eltern sind, die haben das vielleicht alle schon mal erlebt. Ich finde das ja schön, sowas zu beobachten, mitzuerleben. So, dann kommt die nächste Phase, dann schafft sie, einen Schritt zu machen und dann zack, landet sie wieder gegenüber in den Armen. Und dann ging es noch ein bisschen weiter und dann kam die interessante Phase so, jetzt komm mal auf mich zu, du bist jetzt ein kleines Kind, was gerade laufen lernt, du kommst jetzt auf mich zu. Und dann hat der Andreas Folgendes gemacht. Seht ihr, was ich mache? Der will, dass die länger läuft und geht zurück. So, und irgendwann, wenn sie gefallen wäre, war natürlich sofort da und hat sie aufgefangen. Das war's schon, danke. Hast du gut gemacht. Es kann durchaus sein, dass Gott sich, wie soll ich das sagen, dass Gott gewissermaßen spielt, dass er sich von dir zurückzieht, und zwar mit dem einen Ziel, dass du endlich anfängst, im Glauben zu wachsen. Denn Gott sagt dir doch in seinem Wort, ich bin bei dir. Und das hat absolute Gültigkeit, auch dann, wenn du es nicht spürst. Und ich glaube, dass Gott echt großen Wert darauf legt, dass wir im Glauben wachsen, dass wir lernen, auch von unseren Gefühlen unabhängig zu werden. Gott ist ständig präsent in deinem Leben, auch wenn du ihn nicht fühlst. Auch wenn du nicht total getoucht wirst im Lobpreis, auch wenn du nicht eine fette Gebetserhörung hast, ist trotzdem Gott total präsent in deinem Leben und in deinem Herzen. Und wenn du diese einfachen kleinen Schritte des Glaubens gehst und vorwärts gehst, dann wirst du im Laufe der Zeit, das geht nicht von heute auf morgen, aber du wirst im Laufe der Zeit unabhängig von deinen Gefühlen. Und Gott wird etwas in dir bewirken, das sieht man, wenn man in der Phase drin steckt, sieht man das noch nicht, das sieht man erst im Nachhinein. Mir hat Gott mal ein tolles Bild gezeigt, auch in diesem Zusammenhang. Ich bin ja Waldarbeiter und unser Forstbetrieb, der liegt direkt am Waldrand. Da sind auf der einen Seite alles Felder, so landwirtschaftliche Flächen. Dann ist da so eine Straße, ein Bach geht da lang und da stehen richtig fette, große Pappeln, also richtig massive Dinger. Ich weiß gar nicht, wie alt die sind, aber weil sie auch am Bach stehen, haben sie immer genug Wasser gekriegt. Die sind echt richtig dick und groß. Und hinter dieser Reihe große Pappeln fängt dann der Wald an. Und wir haben ja viele Stürme gehabt im Laufe der Jahre. Und so 92 war ja so ein ganz fetter Sturm, wo auch bei uns im Wald ganz, ganz viel kaputt gegangen ist. Da hatten wir zum Teil Flächen, die lagen komplett auf dem Boden. Und immer wenn ich dann morgens zur Arbeit gefahren bin und dann so eine stürmische Nacht gewesen ist, habe ich gedacht, boah, jetzt kommst du zum Hof und dann siehst du die ganze Reihe Pappeln, alle liegen sie da. Und wisst ihr, was ich erlebt habe in all den Jahren? Nicht ein einziger von diesen dicken, fetten Bäumen mit ihren ganz massiven Kronen, die unheimlich viel Masse im Wind haben, ist umgefallen. Nicht einer. Und dahinter in dem Wald, wo man eigentlich sagen sollte, da sind die Bäume doch viel mehr geschützt, weil die dicken, fetten Bäume vorne halten schon die Masse von dem Wind ab, da sind immer wieder Bäume umgefallen. Und hat Gott zu mir gesagt, weißt du, warum die Bäume nicht umfallen, die dicken Fetten? Die sind das gewohnt, im Sturm zu stehen. Die stehen so lange im Sturm, die haben ihre Wurzeln so dermaßen tief in die Erde reingeschoben, dass die sind stabil. Die kippen nicht um. Die haben so viel Stürme mitgekriegt, dass denen kein Sturm, der da kommen kann, irgendwas anhaben kann. Und ich glaube, dass Gott oft mit uns in unserem Leben so umgeht, dass er macht Stürme nicht, um uns zu strafen. Das ist ja oft dann immer diese Frage, Mensch Gott, was hast du jetzt gegen mich? Was habe ich denn falsch gemacht? Wo bist du eigentlich geblieben? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Nein, es ist alles in Ordnung. Das kannst du ruhig glauben. Gott möchte, dass du wächst. Und er schickt dir manchmal Schwierigkeiten und Stürme und so weiter, weil dadurch entsteht dann in deinem Herzen dieses Suchen. Wo bist du, Gott? Und das ist doch das, was er will. Wenn du anfängst, Gott zu suchen, dann wird er sich von dir finden lassen. Wenn du anfängst, Gott zu suchen, wenn du anfängst, seine Wurzeln tief in die Erde reinzustrecken, dann wird er für dich die Quelle eröffnen. Und Gott möchte zu einer beständigen, unaufhörlichen Quelle in dir werden, die immer fließt und fließt und fließt und gar nicht mehr aufhört. Weil er hat das Potenzial dazu in sich drinstecken und er möchte das auch in dich rein entfalten. Ich habe noch... noch ein paar andere Verse dazu. Ich glaube, wenn wir diese Schritte, diese Wachstumsschritte gehen, das hört sich ja eigentlich fast ganz simpel an. Du spürst Gott nicht, aber Gott möchte, dass du vertraust und glaubst einfach, alles, was er dir in seinem Wort gesagt hat, behält, unabhängig von deinem Gefühlszustand, weiterhin Gültigkeit. Gott wird alles Mögliche vor die Hunde gehen lassen, aber niemals sein Wort. Sein Wort wird in Ewigkeit nicht verändert werden. Wenn Gott dir sagt, du bist heilig, du bist gerecht, du bist von mir geliebt, dann hat das absolute Gültigkeit. Und Gott möchte das echt wie so eine Art Garantieerklärung in deinem Herzen versiegeln, dass das so massiv ist, so fest ist, dass es überhaupt nichts mehr gibt, was sich davon abbringen kann. Und ich glaube, wir sehen Paulus ja immer so als so ein, ja weiß ich nicht, als was sehen wir denn, als so einen riesengroßen, super, mega geistlichen Überhelden, der alles Mögliche gemacht hat. Aber ich meine, aus dem Neuen Testament so zwischen den Zeilen rauslesen zu können, dass der nichts anderes gewesen ist als einer, der einfach Jesus nachgefolgt ist, jeden Tag. Und der auf diesem Weg, wo er Jesus so nachgefolgt ist, einfach gewachsen ist, bis er zu dem geworden ist, was Gott aus ihm gemacht hat. Und der sagt dann irgendwann, kommt er zu dieser Erkenntnis, und das ist schon ganz schön krass, Römer 8, da heißt es hier, ihr kennt das, Vers 37 lese ich mal. Doch all das, also alle Widerwärtigkeiten, überwinden wir durch den, der uns geliebt hat, denn ich bin gewiss. Boah, da spricht für mich echt so eine ganz massive Festigkeit raus. Ich bin gewiss. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wisst ihr, was ich glaube, was hier unter anderem drin steht in diesen Versen? Man hätte den Paulus mitten in der Hölle einsperren können, umgeben von Zehntausenden von Dämonen, vom Teufel persönlich, und er hätte gewusst in seinem Herzen, Gott ist mit mir. Dahin ist er gewachsen. In diesem ganz normalen Prozess, dass er im Alltag das Wort Gottes in seinem Herzen festgehalten hat und wusste, egal was kommt, egal was passiert, ob ich Stürme habe oder keine Stürme habe, ob es mir gut geht, ob es mir dreckig geht, Gott ist mittendrin in meinem Leben. Und wenn du das in dein Herz so aufnimmst, wenn du das glaubst, wenn du daran festhältst, dann wirst du, im Grunde genommen kann es gar nicht anders sein, genau dieses gleiche Wachstum haben in deinem Leben. Und du wirst dahin kommen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass in der Zukunft, ich weiß ja nicht genau, was noch auf uns alles zukommt, auf diese Gemeinde hier und wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt, aber dass das ein ziemlicher Brennpunkt sein wird für uns alle, für jeden von uns, dass wir das als Bewusstsein in uns drin haben, wer wir eigentlich sind. Und dass das wahrscheinlich auch die massivsten Angriffe sein werden, wo das in Frage gestellt wird. Und dann musst du das wissen. Dann musst du einfach wissen, ich bin in Jesus Christus, ich bin heilig, ich bin gerecht. Und das ist nicht irgend so eine Kleinigkeit, sondern da öffnet sich, für mich hat sich dadurch eine neue Welt eröffnet. Und in der lebe ich drin. Die Welt Gottes. Und es kann gar nicht anders sein, als dass das Ziel ist, zu dem ich einmal hinkomme. Wenn ich hier sterbe und auf einmal nicht mehr da bin, dann bin ich da, wo ich hingehöre. Wo Gott mich hineinversetzt hat, wo ich jetzt schon drin bin, wo ich jetzt zu Hause bin, wo ich jetzt schon drin wandle, wo ich jetzt schon drin lebe, wo ich jetzt schon drin atme, wo ich jetzt schon regiere und alles Mögliche, da bin ich zu Hause, da gehöre ich hin, das ist meine Heimat, und wenn mal dieser Körper hier zerfällt und weg ist, dann bin ich da. Kann gar nicht anders sein, das muss das Ziel sein. Das ist gar nicht davon abhängig, ob ich mich hier gut oder schlecht benommen habe, sondern es ist ausschließlich davon abhängig, dass das Wort Gottes in meinem Herzen lebt. Und durch das Wort Gottes wird alles, was an Widerständen da ist, letztlich überwunden, weil das Wort Gottes ist die stärkste Macht, die es überhaupt gibt. Im Hebräerbrief wird das so gesagt, dass Gott trägt das gesamte Universum durch sein machtvolles Wort. Boah, das gesamte Universum, wahnsinnig groß, unvorstellbar. Und die Wissenschaftler sagen uns, das Universum ist nicht nur riesengroß, sondern es expandiert auch noch. Es wird ständig größer. Es hört gar nicht auf zu wachsen. Und das trägt Gott durch sein machtvolles Wort. Und genau dieses Wort will er in deinem Herzen verankern. Weißt du, was das für ein Potenzial ist? Also es ist Wahnsinn, was da in uns hineingelegt wird und dann irgendwann auch aus uns herauskommt. Und ich glaube, wenn das Fundament ist in unserem Leben, wenn das so unser Bewusstsein ausfüllt, wenn das für uns normal ist zu denken, ich bin heilig, du bist gerecht. Ist egal, wie du dich benimmst, du bist trotzdem gerecht, weil Gott das sagt. Wenn das uns total ausfüllt, dann glaube ich, dass Gott überhaupt keine Begrenzung mehr sieht für das, was er durch uns in diese Welt hineinwirken will, mit dem vollen Programm dessen, was durch den Heiligen Geist uns zur Verfügung steht. Also in diesem Sinne kann ich sagen, freue mich echt auf die Zukunft. Amen.